Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits & Bobs Brunch Club. Minimalismus ist spätestens seit Marie Kondo durch die Does It Spark Joy Bewegung oder auch Nunu Kala mit ihrem Ich kauf nichts Ansatz in der breiten Masse angekommen. Mein heutiger Gast, Theresa Dutzler, ist Minimalismusberaterin und Glückstrainerin und beschäftigt sich somit auch beruflich mit diesen großen Themen. Ich habe Theresa letztes Jahr bei einem Event kennengelernt und finde ihren Ansatz großartig, vor allem deswegen, weil sie nicht nur eben in Schwarz und Weiß denkt, sondern sehr über diesen Tellerrand hinausschaut. Wir werden heute eine Menge von ihr lernen und deshalb, liebe Theresa, ich freue mich unglaublich, dass du Gast im Podcast bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein.
Erste Frage, was kann man sich denn unter deinem Beruf vorstellen? Also was macht eine Minimalismusberaterin oder auch Glückstrainerin?
Ich habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht, minimalistisch, nachhaltig, glücklich. Und ich gebe Workshops und Vorträge für Erwachsene, bin aber auch im Umfeld Schule tätig als Glückstrainerin. Ich bin in Volksschulen und Mittelschulen unterwegs. Wir machen Glücksworkshops, also wir, damit meine Glückstrainerkolleginnen, machen Glücksworkshops mit den Kindern und den Jugendlichen. Wir schauen sich einfach gemeinsam an, was macht uns Menschen glücklich, was sind die Dinge, wer sind die Menschen, mit denen wir uns umgeben möchten? Und ich finde einfach mein persönliches Hobby sozusagen, der Minimalismus, lässt sich super mit dem Thema Glück verbinden. Und ja, daraus ist eben Minimal ist in meine Brand entstanden und ich möchte einfach ein bisschen sinnfluenzen damit. Genau, weil Minimal ist in und minimal leben oder mit weniger leben, sich bewusst machen mit was und mit wem ich mich umgebe, macht mich persönlich glücklich und damit möchte ich auch inspirieren und diesen Ansatz nach außen tragen.
Voll schön. Und war das bei dir immer schon so? Also hast du immer schon ein minimalistisches Leben geführt oder hat es da irgendein Ereignis gegeben, das das irgendwie ausgelöst hat oder hat sich das einfach bei dir irgendwie entwickelt? Wie war das?
Nein, das war nicht immer schon so. Ich habe vor einigen Jahren eine Buchempfehlung gekriegt von einer lieben Freundin von mir, Marie Kondo, du hast es vorher schon angesprochen. Und ja, ich habe das Buch noch gar nicht ausgelesen, hat meine radikale Ausmistaktion schon gestartet. der David, mein Mann, der, ich glaube, der ja, hat im ersten Moment nicht gewusst, was da jetzt vorgeht in mir, mit mir, mit unserer Wohnung. Ja. Genau, und ich bin dann einfach dran geblieben. Mir hat das so taugt, mir hat das so Spaß gemacht. Ich habe einfach gemerkt, wie glücklich ich bin mit weniger und so hat es begonnen und ich glaube, ich bin einfach, ich sage auch gerne, ich bin auf einer Minimalismusreise, ich bin auf eine Reisende, immer noch eine Lernende, jeden Tag und es ist einfach schön, so wie es jetzt ist und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich als Minimalistin unter Anführungszeichen schimpfen darf, weil es gibt ja unterschiedlichste Definitionen dazu. Ich für mich merke einfach im Vergleich zu früher, habe ich den minimalistischeren Weg eingeschlagen und der macht mir einfach glücklich, glücklicher und genau, deswegen.
Und jetzt einmal sage ich mir im Vergleich zu früher, wie anders denkst du jetzt zum Beispiel zu den großen Themen Konsum und sage ich mal in Bezug auf das, was man besitzt, also was war grundlegend das, was sie da am meisten verändert hat, so jetzt zwar quasi zwischen der früheren Theresa und der jetzigen?
Vor jedem Konsum stöme einfach die Frage, brauche ich das wirklich? Und dazu hätte ich auch einen Buchtipp, habe ich auch gelesen, Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Einfach diese essentielle Frage, brauche ich das wirklich? Oder habe ich das nicht schon in irgendeiner Art und Weise? Kann ich es irgendwo gebraucht kaufen? Kann ich mir es wo ausleihen? Ich setze meistens Wünsche, ja, auch ich habe noch immer Wünsche. Ich setze meine Wünsche auf eine Wunschliste und es ist ganz oft passiert, dass ich dann wieder mal drauf geschaut habe und mir gedacht habe, was habe ich denn da vor ein paar Wochen, ein paar Monaten aufgeschrieben? Brauche ich ja gar nicht. Mhm. Und wir leben einfach in einer Wohlstandsgesellschaft, in einer Wegwerfgesellschaft auch und Konsumgesellschaft. Und es ist, viele stellen sich halt die Frage gar nicht mehr, brauche ich das wirklich, sondern es ist, ich will's und ich krieg's. Und ich krieg's ja heutzutage ganz schnell mit 2 Klicks und übermorgen oder morgen liegt's vor meiner Haustür. Also es geht einfach auch so einfach, etwas zu konsumieren. Und ja, ich glaube, wenn man wieder sich dessen bewusst wird, brauche ich es wirklich und oder ist es einfach nur, ich will es jetzt sofort haben, oder ich setze auf eine Wunschliste und ich erfülle mir vielleicht auch den Wunsch irgendwann. Es hat ja einen positiven Effekt, wenn ich mich auf etwas freue, diese Vorfreude, oder wenn ich auf irgendwas hinspare oder mir das vielleicht schenken lasse und nicht sofort mal jeden Wunsch gleich erfülle, weil es ja eh so easy geht.
Man kann das dann, glaube ich, ganz anders wertschätzen. Also ich glaube, diese Wertschätzung für Dinge geht halt einfach verloren durch genau das, was du gerade beschrieben hast, dass ich theoretisch sagen kann, so und das will ich jetzt und zack und morgen ist da.
Genau.
Und dieser Kaufprozess ja gar nicht mehr so aktiver dadurch leider ist.
Ja, absolut. Und bei mir war es auch wirklich so, wie ich, also ich habe dann diese Ausmistaktion gehabt in allen Kategorien.
Ich stelle mir da gerade deinen Mann vor. Sowas. Oh mein Gott.
Was tut sie?
Was macht sie da?
Und ich habe dann eben auch das Buch von der Nuno Kalla gelesen und habe mir dann gedacht, so, jetzt habe ich da voll viel aussortiert, ausgemisst. Unsere Wohnung ist jetzt endlich leicht, fluffig. Ich wollte dann schon das Gefühl behalten. Und auch durch das Buch, die Nuno Kalla hat ja auf sehr humorvolle Art und Weise beschrieben, wie sie mit ihrem Wäscheberg im Krieg steht und hat ein Jahr lang keine Kleidung konsumiert. Und ich habe mir das auch dann zum Vorsatz gemacht und habe das dann auch gemacht. Und immer, wenn ich irgendwo was gesehen habe oder mir gedacht habe, das war ja nett oder keine Ahnung, eine Hochzeit steht an, man muss ja einkaufen gehen, man braucht nur ein Kleid. Ich habe die Dinge dann aufgeschrieben, die ich gern gehabt hätte zu dem Zeitpunkt und aber nicht konsumiert habe. Und im Endeffekt nach einem Jahr, die Listen, ja, ich habe durchgelesen und habe mir gedacht, und, hast du das wirklich gebraucht? Nein. Und ich war so stolz, dass ich das halt durchgehalten habe und einfach einmal nichts konsumiert habe. Und in dieser Zeit, ganz witzig, habe ich sicher auch nur einmal 2 Drittel meines Kleiderschrankes minimalisiert.
Wahnsinn.
Also ich habe nichts gekauft und trotzdem nur total viel weggegeben und reduziert, genau.
Gutes Stichwort, nämlich weniger ist mehr. Warum sind Menschen deiner Meinung nach, glaubst du, glücklicher, wenn sie weniger besitzen, also auch weniger kaufen? Welche Vorteile bringt dieser Ansatz für alle Menschen, aber auch für dich persönlich?
Ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, der Fokus verändert sich. Mhm. Es ist einfach unheimlich ein schönes, befreiendes, leichtes Gefühl, nur noch von Dingen umgeben zu sein, die du wirklich wertschätzt, liebst, die du gern pflegst. Es ist ja so, ich habe das auch gehabt mit zum Beispiel mit dem Wäscheberg, ja, der wächst und wächst und wächst und du denkst, boah, ja, ich sollte wieder mal bügeln, die Wäscheverrama etc. Das habe ich nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr so viel Kleidung und die Kleidung, die ich habe, die wertschätze ich, das klingt jetzt vielleicht blöd, ja, aber ich wasche, ich hänge sie auf und ich lege die dann sorgsam zusammen, ich überprüfe es dann auch oder pflege sie, ja. Keine Ahnung, mein Lieblingspullover, wie oft ich da schon mit dem Fusselroller dann drüber gegangen bin oder so. Einfach weil ich weiß, ich habe jetzt ja nicht mehr so viel und die Kleidung will ich einfach auch pflegen, ja. Das kann ich jetzt weiterdenken. Die Dinge, die zu Hause herumstehen, habe, unter Anführungszeichen, stehen nicht nur mehr herum, sondern sie haben alle eine Funktion. Mhm. Und ich integriere alles, was ich jetzt besitze, einfach in mein Leben, in meinen Alltag. Und ja, zum Thema Vorteile, also ich habe ja schon gesagt, der Fokus verändert sich einfach, der Fokus auf das Wesentliche. Was macht mich wirklich glücklich? Was brauche ich wirklich? Die Klarheit, was liebe ich? Was passt zu mir? Ich habe das auch gehabt, dass ich im Sale shoppen war und mir einfach ein paar Dinge mitgenommen habe und dann die Sachen 2-3 Mal angehabt habe und dann habe ich es wieder weggegeben, weil es irgendwie doch nicht zu mir passt hat. Und was ist noch der Vorteil, ist Ordnung. Durch das, dass ich jetzt weniger habe, ist automatisch die Ordnung gekommen in meinem Zuhause. Und ich sage jetzt nicht, dass bei uns nicht, dass nie was herumsteht, ja, aber es fällt unglaublich leicht, ganz schnell wieder Ordnung zu schaffen, weil jedes Ding hat seinen Platz und du hast dann nicht mehr so viel. Also sind die Schränke nicht vollgestopft, die Laden nicht vollgestopft, es steht nichts herum. Also so der Geheimtipp ist immer, schau, dass du freie Flächen hast. Es wirkt einfach gleich ordentlicher. Genau.
Ich fühle mich da gerade maximal ertappt. Das war es, Theresa. Bei mir ist genau umgekehrt. Und ich glaube, diesen Effekt nämlich auch, oder diese Begebenheit, dass man halt zum Beispiel einen eigentlich vollen Kleiderschrank öffnet und dann irgendwie davor total deprimiert steht und sagt, boah, ich habe eigentlich gar nichts zum Anziehen. Nichts, was mir jetzt quasi aktiv gefällt, ist, glaube ich, diese Überforderung auch oft. Und ich schätze, das ist wahrscheinlich auch einer der Vorteile, dass man halt dann wirklich auch nur mehr die Dinge hat, die gut zu einem passen, dass man auch vielleicht stilsicherer ist, dass man halt einfach wirklich auch so nur mehr Lieblingsstücke hat und nicht irgendwie so ein paar Lieblingsstücke, dann sind die wieder in der Wäsche, dann bist du aber eigentlich total umringt mit Dingen. Es ist so voll und gleichzeitig ist eigentlich nichts da, was so dein Lieblingsding ist.
Absolut. Und fällt mir jetzt, ist mir jetzt gerade einfach eingefallen, ich sage es jetzt einfach, damit es ein bisschen bildlicher wird. Wenn ich jetzt meinen Mann bitten würde, Koffer zu packen für mich, er kuntert nichts falsch machen. Weil in meinem Kleiderschrank wirklich nur Kleidung hängt, die ich liebe. Witzig. Und das war vor einigen Jahren sicher nicht so, weil da gibt's einfach, ah, das sind aber meine Lieblingssachen und da und dort und das. Oh Gott, warum hast man das einpackt? Das ziehe ich ja nie an. Das gibt's nicht mehr.
Also mein Freund kennt das nicht einmal für einen Tag für mich backen. Unmöglich. Er kennt dort nur was falsch machen. Aber das bringt mich dazu, weniger ist ja für jeden Mensch eigentlich wahrscheinlich ziemlich individuell. Also du wirst weniger das Wort oder generell Besitztümer anders definieren als sage ich mal, ich beispielsweise. Aber wie können jetzt die Menschen herausfinden, was für sie weniger bedeutet? Gibt es da irgendwie einen Tipp? Hast du irgendwie so ein Handling, wie du das gut ausgefunden hast für dich?
Mein Tipp, anfangen zu reduzieren. Für die einen fällt es total leicht, einmal 10 Dinge wegzugeben. Die anderen sagen, was, 10 Dinge? Nein, ich habe so viel, ich kann mich sofort von 30 Dingen trennen. Ich glaube, es ist voll individuell. Also auch wenn ich jetzt in der Minimalismusberatung, in meinen Workshops oder so, es muss für sich selbst, jeder muss es selber spüren, was fühlt sich gut an. Und mein Tipp ist halt einfach immer, fang mit einer Kategorie an, die dir leicht fällt. Wenn es dir leicht fällt, dich von Büchern zu trennen, dann beginne mit Büchern. Wenn es dir leicht fällt, dich von Kleidung zu trennen, dann fang mit deinem Kleiderschrank an. Und es ist für jeden, gibt es eine andere Kategorie, die leicht fällt. Und man motiviert sich halt dann von Kategorie zu Kategorie, weil man ja dann schon weiß, boah, das habe ich geschaffen. Und wie gesagt, ich möchte da nicht vorgeben, irgendwie, es gibt ja diverseste Ansätze von, keine Ahnung, nur mehr so und so viele Kleidungsstücke zu besitzen etc. Ich habe jetzt meine Kleidungsstücke auch nicht gezählt. Was ich schon gemacht habe, ist, wie ich angefangen habe, ich habe schon einmal durchgezählt, was habe ich eigentlich? Brauche ich, ich sage jetzt eine Hausnummer, 50 Paar Socken. Nein, brauche ich nicht. Und oft glaubt man gar nicht, wie viele Sachen man zu Hause hat. Ich habe einmal jemanden in der Familie geholfen, Kleiderschrank auszuräumen oder auszusortieren. Und sie hat mir nicht geglaubt, dass es extrem viele Gürtel sind. Und ich habe gesagt, zähl einmal durch. Wir sind auf 57 Gürtel gekommen.
Oh Gott.
Und ja, gerade so Kategorien wie Gürtel, Taschen, Socken. Mhm. Also man kommt auf unzählige Sachen. Oder bei mir waren es zum Beispiel, ich habe dann, wie ich angefangen habe, also diese große Ausmistaktion und auch geschaut habe, dass die Kategorien zusammenkommen. Also ich habe einmal, bin durch die Wohnung gegangen und habe halt, keine Ahnung, ich habe geschaut, okay, jetzt gibt es im Vorraum einen Korb und da kommen die Brillenputztücher rein. Ein banales Ding. Mhm. Wir haben einfach 27 Brillenputztücher gehabt. Wer braucht das? Also solche Dinge halt einfach, ja. Und dann war es aber trotzdem so, wenn ich eins braucht habe, was kannst du da?
Ja, voll, weil es überall und nirgends waren. Genau. Und ich glaube, das ist halt dann meistens das größte Ding oder das größte Problem bei solchen Sachen. Mich würde es jetzt nochmal interessieren, du hast das vorher schon angesprochen, dass für jeden individuell ist, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer interessiert es auch, wie schaut jetzt der Lebensstil von einer Minimalistin wie dir aus? Also gibt es jetzt zum Beispiel, du hast schon gesagt, grundsätzlich keine bestimmten Stückzahlen, aber gibt es irgendwelche Prinzipien oder Regeln, an die du dich hältst? Und ist Minimalismus für dich eben irgendwo an eine bestimmte Anzahl gebunden, gerade bei irgendwelchen anderen Besitzgegenständen, aber wenn du jetzt deine Kleidung nicht zählst, gibt es da irgendwelche Sachen, woran du dich hältst?
So wie wir jetzt leben, wie wir jetzt unsere Dinge, die wir behalten haben, fühlen wir uns einfach voll wohl. Ich halte mich einfach daran, dass ich sage, ich bin konsumkritisch. Also natürlich konsumiere ich auch und natürlich haben auch wir Wünsche, aber ich schaue einfach, dass ich da kritisch an die Sache herangehe oder alternative Konsumwege finde. Ja. Und nein, wir leben nicht zu zweit auf 40 Quadratmeter mit zwei Sesseln und zwei Heferl. Tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden enttäusche. Wir leben tatsächlich in einem Haus mit einem wunderschönen großen Garten. Und auch Online-Riesen sind uns jetzt nicht unbekannt, ja. Aber ich versuche jetzt schauen, dass ich alles, was ich mir jetzt reinhole oder kaufe, mein Geld investiere in Dinge, dass ich da, bevor ich das tue, einfach sehr kritisch jetzt diese Frage stelle, brauche ich es wirklich? Und wenn ja, kann ich mir das Ding besorgen oder kaufen? Und so eine Regel, unter Anführungszeichen, wenn man so will, ist einfach, alles, was wir haben oder was wir besitzen, benutzen wir auch.
Mhm.
Genau. Abgesehen von ganz wenig Deko, die aber bei uns sehr persönlich ist. Und ich habe auch nicht mehr viel Deko. Und das, was wir halt so im Haus integriert haben, das sind auch wirklich ganz viele Dinge aus einem Urlaub, von Oma und Opa, die einfach zu uns passen.
Also Erinnerungsstücke.
Erinnerungsstücke, ja. Genau. Ja.
Naja, aber die benutzt man ja auch irgendwie im Sinne von, dass man sich halt an schöne Dinge erinnert. Und wenn man das halt auch irgendwie so, also ich schätze jetzt mal, das sind wahrscheinlich nicht mehrere hundert Kisten in eurem Keller.
Gar nicht. Wir haben auch keinen Keller.
Okay, sehr reduziert. Genau. Ja, ich glaube, das habe ich auch letztens mit einer Freundin diskutiert. Ein Keller ist irgendwie so, da sind nur lauter so Staubfänger und eigentlich sehr viele Dinge, die man nicht braucht.
Absolut, ja.
Wie steht jetzt eine Minimalistin oder sage ich mal jemand, der sich den Minimalismus zu bekennt, zum Beispiel Trends. Also kann man jetzt als überzeugte Minimalistin überhaupt irgendwie Trends nachgehen oder sagst du sowieso, na, das steht in kompletter Kontroverse zu dem, was eigentlich so mein Lebensbild ist? Es würde mich jetzt einfach nur persönlich interessieren.
Ich glaube, ich war jetzt nie die Trendjägerin, auch vorher schon nicht. Also gerade jetzt, was Kleidung oder so anbelangt. Ich trage einfach das, was zu mir passt. Ich trage sehr viel oder habe sehr viel neutrale Kleidung. Ich hab heute zum Beispiel Hosen an. Ich glaube, die ist 8 Jahre alt. ist Fast Fashion, ja. Vor 8 Jahren war einfach mein Bewusstsein noch nicht so da. Aber ich liebe es einfach.
Mhm.
Und Trend, ja, puh. Bei welchem Trend? Ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Trend ich aktiv mit gemacht habe die letzten Jahre.
Also jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt Deko ist oder es ist irgendwie, Fashion wäre wahrscheinlich am aufgelegtesten, aber da sagst du jetzt, unabhängig quasi von dem, dass du quasi minimalistisch lebst, wäre es jetzt sowieso nicht so deins.
Also gerade bei Fashion habe ich jetzt nie, also ich glaube, ich war jetzt nie gekleidet, dass man sich dachte, oh Gott, das will ich am Jahrhundert gestanden hier, ja. Aber ich hab mich auch nie wirklich damit beschäftigt, was ist jetzt gerade in Mode. Ja. Sicher kriegt man es mit auch über diverse Social-Media-Plattformen. Aber war nie eine Trendjägerin, Trendsetterin, wie auch immer. Aber ja, ich glaube, das macht halt einfach auch viel die neutrale Kleidung aus.
Mhm.
Ja. Und bei Deko, also Deko konsumiere ich tatsächlich gar nicht mehr. Wir haben noch eine kleine Kiste an Weihnachtsdeko, weil das wird einfach, ja. Da sind aber auch ganz viele Sachen, die irgendwie von meiner Mama oder meiner Oma übrig geblieben sind oder die Mama irgendwie geschenkt gekriegt hat und die einen Bezug zusammen haben. Aber alles andere, es gibt, nein,
Apropos Weihnachten, fällt mir ein, dass du mir mal in einem Vorgespräch zu dem Podcast erzählt hast, dass du solche Dinge wie Bleistift, wollte ich gerade sagen, wie beispielsweise Keksausstecher, dass du dir die ausborgst.
Ja,
also,
genau.
Dass du sowas zum Beispiel nicht besitzt. Und weil man das halt irgendwie nur einmal im Jahr braucht. Und das heißt, du borgst das von wem aus?
In dem Fall von meiner Mama, ja. Weil die das Geschick, da kann ich einmal rüber spazieren.
Ach, sehr gut.
Genau. Ja, manche Dinge, genau, die haben wir einfach nie in unserem Haushalt gehabt. Und auch wenn ich jetzt, ich habe jahrelang vielleicht gar nicht Kekse gebacken, jetzt finde ich es ganz cool, aber warum sollte ich immer für einmal im Jahr, meine Mama hat Unmengen, oder eine Freundin von mir, mit der ich voriges Jahr Kekse gebacken habe, die hat halt einfach dann auch mitgenommen. Keksausstecher, genau. Und brauche ich nicht kaufen.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel die Woche, nur damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon kriegen, ich konsumiere schon auch. Ich habe mir jetzt mehrmals von einer lieben Freundin eine Springform ausgeglichen, eine Runde, mhm, weil ich gerade voll gern
backst quasi.
Ja, backe, ja. Habe ich halt eine Runde Springform, habe ich nicht gehabt. Ich finde es jetzt, also ich habe es jetzt für gut befunden. Ich möchte es einfach dauerhaft haben. Ich möchte nicht ständig die Nora bitten, ob ich eine Springform ausleihen kann. Und ich habe mir diese Woche, und das ist auch schon lange auf meiner Wunschliste einfach gestanden, eine Springform geleistet. Also,
mhm. Also du konsumierst schon auch, aber halt mit Überlegung.
Genau.
Führt mich zu einem Thema, das irgendwie ziemlich auf der Hand liegt, nämlich wie eng Nachhaltigkeit und Minimalismus auch miteinander verbunden sind. Nur ein kurzer Schwenk, du hast vorher kurz das Thema Fast Fashion angesprochen und dass deine Hose von vor 8 Jahren jetzt eben kein nachhaltiges Label war. Aber ich finde, das ist auch, also ich habe auch ganz, ganz viele Sachen, die ich seit teilweise 8, 10 Jahren habe. Und ich denke mal, selbst wenn das Fast Fashion ist, wäre es wahrscheinlich jetzt nicht so nachhaltig, das irgendwie auszusortieren und wegzuschmeißen, nur eben weil es dieses Label draufhaut, sondern lieber so lange wie möglich diese Kleidungsstücke auch zu tragen, weil es sich ja trotzdem auch über die Laufzeit trotzdem, sage ich mal, da in irgendeiner Weise wieder halt gegenspielt. Um wieder zurück zur Frage zu kommen: Wie eng sind denn Nachhaltigkeit und Minimalismus deiner Meinung nach miteinander verknüpft?
Das ist bestimmt auch ein Vorteil von Minimalismus, Nachhaltigkeit. Habe ich vorher, glaube ich, gar nicht erwähnt, genau. Weil wer weniger kauft, produziert weniger Müll. Und wie du sagst, ich habe das nicht so gemacht, dass ich jetzt nur, weil ich minimalistischer lebe, versuche nachhaltiger zu leben, dass ich meine Fast Fashion einfach weggeben habe. Das ist nicht mein Ansatz. Ich kaufe halt, soweit es geht, jetzt bewusst und nachhaltig. Ich informiere mich einfach über Marken oder schaue, ob ich was gebraucht kaufen kann, ob es regionale Produkte. Aber wie du sagst, es würde jetzt, also das würde ich jetzt auch nicht, oder das empfehle ich niemanden, dass man jetzt, nur wenn man minimalistisch leben möchte, plötzlich, keine Ahnung, nur mehr 2 Paar Schuhe besitzen darf und den Rest schmeißt man weg. Also das ist absurd. Und die Dinge, die nicht mehr zu mir passt haben, die ich einfach nicht gefühlt habe, ja, das jetzt sparkt schon, aber die absolut in Ordnung waren, da habe ich halt dann auch geschaut, wie kann ich denen noch ein zweites Leben geben. Habe halt da sehr viel dann auch gespendet. Also ich habe mir auch versucht, mit Flohmärkten und diversen Plattformen, die daraus noch Geld zu generieren, das habe ich halt irgendwann dann aufgegeben, weil ich es so mühsam gefunden habe. Und da waren wir auch wieder bei einem Vorteil von Minimalismus: Zeit. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe mein Geld in die Dinge investiert, die sind jetzt da, die machen mir keine Freude mehr. Ich lasse es jetzt los, sie dürfen gehen. Und mir ist meine Zeit jetzt zu schade, dass ich mir wieder auf dem Flohmarkt stehe, dass ich dann von 5 Kisten, genau, 1 Kisten zum Beispiel verkauft habe und mit 4 wieder heimgehe, etc. Und ich will einfach Zeit haben für andere Dinge, unter Anführungszeichen, ja. Mhm. Einfach für Sachen, die mich glücklich machen. Und dieses Loslassen und Weiterziehen lassen und verschenken macht ja auch glücklich. Und es gibt ja eben ganz viel, nur weil es mir jetzt vielleicht nicht passt oder mir nicht gefällt, kann es ja trotzdem jemandem anderem Freude bereiten. Und ich bin ja auch Fan von Secondhand und oder alten Geschirr. Also deswegen ist vielleicht gar nicht, ist gut, dass ich nicht mehr auf so viele Flohmärkte bin.
Ich würde sagen, war das der initiale Grund, warum der Flohmarkt dort rausgeflogen ist. Warum du mit 4 Kisten wieder angekommen bist.
Nein, also in der Zeit, wo ich versucht habe, meine Sachen zu verkaufen, habe ich mir zügeln können und nichts gekauft. Aber natürlich, wenn ich jetzt, ich gehe nicht so oft jetzt auf den Flohmarkt, aber ich finde einfach diesen Flair voll toll. Mhm. Und wenn ich jetzt einmal im Jahr auf den Flohmarkt gehe und ich gehe da bei irgendwas vorbei, bei irgendeinem Geschirr, das ich super mega cool finde, früher hätte ich wahrscheinlich sofort zugeschlagen, jetzt gehe ich eine zweite und eine dritte Runde und meistens nehme ich nichts mit heim. Ab und zu kommt es natürlich auch vor, dass ich mir dann halt irgendwas mitnehme, ja. Und dann aber auch im Alltag integriere. Und wenn es doch nicht integriert wird, dann darf es halt einfach wieder gehen oder vielleicht geht irgendwas anders dafür.
Mhm.
Genau.
So schließt sich der Kreis.
Genau.
Du hast vorher schon gesagt, dass eigentlich das Thema Minimalismus so gut wie jeden Bereich deines Lebens irgendwie betrifft. Du hast auch kurz angesprochen, dass ihr in einem Haus wohnt und einen schönen Garten habt. Inwiefern funktioniert für dich Minimalismus mit größeren Besitztümern? Gibt es da Dinge, die du aktiv, also gerade was den Garten anbelangt und das Haus anbelangt, anders machst als, sage ich mal, nicht so konsumkritisch denkende Menschen? Also gibt es da Dinge, die du da aus dem Bereich Minimalismus bewusst integrierst?
Also gerade was Hausbau, Garten betrifft oder betroffen hat, wir haben da schon versucht, dass wir ganz viele Dinge ausborgen, also große Gerätschaften, die man braucht oder so, und nicht gleich alles kauft. Wir leben jetzt zwei im Haus, jetzt wissen wir ungefähr im Garten, was geschickt ist, selber zu besitzen. Und Dinge, die man nur einmal im Jahr braucht, kann man innerhalb von der Familie, keine Ahnung, Heckenschere oder so, da ja, leihen wir uns das immer noch aus und gleichzeitig haben aber wir auch vielleicht manchmal schon jetzt was angeschaffen, was uns einfach voll taugt, was dann wiederum mein Bruder oder meine Mama sie ausleiht, ja.
Mhm.
Ja, also auch hier, ich möchte mir nicht dann, also wir haben keinen Keller, aber wir haben so einen Abstellraum, ja, Garage, wobei das Auto nicht drinsteht. Den möchte ich mir jetzt auch nicht voll räumen für alle Dinge gerüstet sein, die irgendwo einmal irgendwie anfallen können. Also ja, wir haben einen Rasenmäher, den leihen wir uns jetzt nicht von den Nachbarn oder so, aber es gibt ja ganz viele Sachen, die man sich ausleihen kann, mhm, oder wo man zusammentauschen kann in der Nachbarschaft. Und wo ich nicht minimalistisch bin, das ist sowohl im Garten als auch im Haus, sind Pflanzen. Ich vermehre total gern selber. Also das ist so ein bisschen jetzt mein Hobby geworden. Und es kann nie genug Pflanzen und Blumen geben. Und ich habe einfach total Gefallen daran gefunden, auch selber Gemüse anzubauen, aber auch gleichzeitig schöne Pflanzen zu haben. Und liebe das einfach, wenn, ja, dass sich jetzt mein grüner Daumen ein bisschen entwickelt hat, weil das war nicht immer so.
Und wie oft überprüfst du deine Besitztümer, egal in welchem Bereich? Also wie oft machst du so quasi so ein Ratio Ultima, also so, was darf bleiben und was muss gehen?
Kann ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, viermal im Jahr, also einmal im Quartal oder so, kann ich auf keine Zahl festmachen.
Okay.
Ich habe da immer so einen Rappel.
Mhm, kenn ich.
Und dann schaue ich einfach wieder mal durch. Ich war heuer im Frühling mit einer Freundin das erste Mal beim Kleidertausch und habe mir tatsächlich 8 Teile mitgenommen, was für mich echt ja, viel ist. Und von diesen 8 Teilen sind jetzt noch 4 bei mir zu Hause, weil ich 4 in dem Moment irgendwie cool gefunden habe und wie früher beim Sale in einem Kaufrausch, in dem Fall in einem Tauschrausch, eine Tausch. Bin. 4 Sachen passen gar nicht zu mir. Und für mich war dann wirklich, also ich habe festgestellt, boah, ich habe jetzt 8 neue Sachen und wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, huh, das ist so viel Neues und so voll unter Anführungszeichen. Und da habe ich dann zum Beispiel einen Rappel gehabt und da schaue ich dann durch, was passt noch zu mir, was darf bleiben, was darf gehen. In dem Fall habe ich halt 4 Sachen von diesen Tauschartikeln wieder weggegeben oder weitergegeben und auch zusätzlich noch, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht durchgezählt, vielleicht noch 3, 4, 5 Dinge, die auch in meinem Kleiderschrank waren, wo ich mir gedacht habe, so na, also 2 T-Shirts haben sowieso schon Löcher gehabt und so und 3 andere Sachen, sage jetzt einmal, da war mein PI, bitte nagelt mich nicht fest auf irgendeine Zahl, haben dann noch gehen dürfen. Und das dauert halt bei mir jetzt nicht mehr lang. Früher, wenn ich meinen Kleiderschrank irgendwie, gerade so saisonmäßig von Winter auf Frühling, und dann stehst du da stundenlang da und räumst einmal aus und um und schaust.
Kenn ich.
Dauert ewig. Da waren wir wieder beim Vorteil Zeit. Also ich glaube, dieses einmal durchschauen, was ist da, was brauche ich, hat dauert 1/4 Stunde, 20 Minuten.
Wow.
Und dann war aber der Kleiderschrank auch wieder pipi fein zusammengerammt und nach Kategorien und Farben sortiert, weil ich das liebe.
Ja, aber ich brauche dafür Minimum einen Halbtag.
Ja, ich kenne das von früher.
Und bei mir ist echt so, also bei mir passt auch nicht das gesamte Gewand in einen Kasten. Also ich habe 2 Meter Kasten und ich würde jetzt nicht das komplette Gegenbeispiel zu dir geben. Aber ja, na, kann ich mal einiges von dir abschauen. Um auch vielleicht da jetzt die Brücke zum Thema Glück zu schließen. Jetzt beschäftigst du dich als Glückstrainerin ja sehr viel damit, wie man so seinen persönlichen, ich nenne es jetzt einfach so, wie es auf deiner Webseite steht, Glücksnährboden sich schaffen kann. Was sind deiner Meinung nach Dinge, die wirklich glücklich machen?
Ja, man weiß ja aus der Glücksforschung, aus der positiven Psychologie, was wirklich, wirklich das Allerwichtigste ist, was gut, was glücklich macht, gute Beziehungen. Ist so. Das ist das Allerwichtigste für dein Lebensglück. Und man beschäftigt sich, glaube ich, gerade in einer, ja, in einer Konsumgesellschaft so, sehr viel mit Konsum und mit Dingen und das brauche ich noch und da möchte ich mithalten oder man vergleicht ganz viel. Vergleichen ist ja so der Tod des Glücks. Und ja, gute Beziehungen sind einfach, das ist der Glücksfaktor Nummer 1. Und so als Tipp, mach dir bewusst, was macht mich wirklich glücklich. Und wenn es mir einmal nicht so gut geht, schreib da eine Liste, so eine Happiness-Liste. Ja. Mhm. Und wenn es da einmal nicht so gut geht, ich kenne das von mir früher auch, habe ich irgendwie einen depperten Tag gehabt, keine Ahnung, dann bin ich noch schnell einkaufen gefahren und dann, da war der Drogeriemarkt, schnell reingegangen, einen Nagellack gekauft. Ah, okay, jetzt habe ich mir was gegönnt.
Self-Care.
Ja, genau.
Toxisch.
Mache ich halt nicht mehr, ja. Mhm. Ist ja auch wieder Konsum. Happiness-Liste, was macht mich wirklich glücklich? Rufe Freundin an, geh spazieren in der Natur. Auf meiner Happiness-Liste zum Beispiel steht was aus meiner Kindheit. Was hat mich in der Kindheit einfach runtergeholt und glücklich gemacht? Eine Bibi und Tina-Folge hören.
Oh, das war jetzt, ich hätte das jetzt auch gesagt. Oh mein Gott, Theresa.
solche Sachen einfach. Trag da deine Lieblingsmusik auf. Whatever. Aber einen neuen Nagellack holen und so die 20 anderen Flaschen dazustehen, macht dich vielleicht ganz kurz glücklich, weil du hast dich belohnt für irgendeine, keine Ahnung, harte Arbeit. Mhm. Aber es ist nicht, das hält nicht noch.
Mhm. Es ist kein langfristiger Nährboden. Genau. Gibt es irgendeine Übung, die du da empfehlen kannst? Also abgesehen von der Liste, irgendwas, keine Ahnung, was du auch als Trainerin immer wieder weitergibst?
Glücklich in einer Minute.
Bitte.
Du klemmst dir einen Stift zwischen die Zähne, aber wirklich zwischen die Zähne.
Theresa macht das jetzt vor.
Und was passiert? Deine Mundwinkel gehen nach oben und deine Lachmuskeln werden aktiviert. Und du schickst automatisch Glückshormone. Also ich breche das jetzt ganz easy runter, so wie ich es auch mit meinen Kindern in der Schule mache. Du schickst Glückshormone in dein Gehirn und die Glückshormone sagen zu den Stresshormonen, die gerade da sind, wenn du traurig oder wütend bist, hey, ich bin glücklich. Also du signalisierst oder du täuschst dein Gehirn und sagst, ich will aber wieder glücklich sein. Und Lachen macht glücklich. Und ich kann auch Lachen faken, wenn es gerade nicht.
Fake it till you make it.
Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn es gerade nicht sein will, habe ich es aber selber in der Hand, ob ich meinen Körper, mein Gehirn austrickse und mich wieder umpole. Allgemein, nicht nur, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, das macht glücklich. Es ist auch Augen. Wenn ich nach oben schaue und das zum Beispiel 2 Minuten lang mache, dann macht das was mit uns. Und man fühlt sich einfach wieder besser. Hände nach oben ist auch sowas. Mache ich zum Beispiel auch alles in die Glücksworkshops mit den Kindern.
Sehr cool. Voll gut. Jetzt würde mich nur interessieren, ob du irgendein Laster hast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da bin ich jetzt, also Perfektion schreiben wir uns ja gar nicht auf die Fahne und das mag ich auch so an dir, dass du eben, wie gesagt, nicht nur in Schwarz und Weiß denkst, sondern dass du sehr fluid bist, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da könnte dir wahrscheinlich noch besser werden?
Ja, besser könnte ich vielleicht werden, wie aber in dem Fall gar nicht.
Okay.
Mein Laster, wenn man das jetzt so sagen möchte, ja, ist sicherlich Geschirr. Also wir haben wirklich nur viel Geschirr und ich liebe das Geschirrset von meiner Oma, Gmundner Keramik. Da ist richtig viel da. Aber wir, unter Anführungszeichen, wir brauchen das nicht jetzt jeden Tag, aber wir laden einfach total gern Gäste ein. Und das Geschirr ist wirklich ständig in Bewegung.
Sehr gut.
Und Geschirr ist sicher was, wo man, wenn jetzt jemand zu mir kommt und da die den Schrank aufmacht, was? Minimalistin? Du hast 30 Teller. Was ist mit dir? Ja, die brauchen wir alle. Und ja, wir brauchen 20 Weingläser. Keine Ahnung, solche Sachen. Und wo ich weiß, auch wenn ich viel Gäste habe, würde ich diese Anzahl nicht brauchen, sind Teekannen. Ich liebe einfach alte Teekannen. Aber ich benutze auch wirklich jede Teekanne. Also bei mir sind das keine Staubfänger, es ist eine Deko, sondern jede Teekanne wird von mir geliebt und jede Teekanne wird auch benutzt. Vielleicht nicht ganz so häufig, aber ja. Sind da, Liebe würde ich nicht hergeben, sind auch Erinnerungsstücke von Oma und David seiner Uroma und die kehren einfach zu uns und dürfen bei uns bleiben.
Voll schön. Meine letzte Frage bei Bits & Bobs Brunch Club ist immer so eine Special-Frage. Und zwar frage ich meine Gäste meistens, was so ihr größtes Learning bisher war. Und mir wird es halt jetzt vor allem in Bezug auf deinen beruflichen Werdegang, auf deine Selbstständigkeit, auf die Bereiche deiner Selbstständigkeit als Glückstrainerin und auch Minimalismusberaterin interessieren, was da für dich, du hast vorher schon gesagt, das ist eine Reise, was da dein größtes Learning war?
Man lebt das Leben vorwärts und versteht es im Rückwärts. Es ist wirklich so, das ist mir jetzt gerade die letzten 2 Jahre ganz oft so gegangen, dass ich mir oft gedacht habe, warum jetzt? Wieso? Aber es macht rückwärts gedacht immer irgendwie einen Sinn. Man lebt im Vorwärts, man hat sein Leben, sein Lebensglück selber in der Hand. Man kann selber entscheiden und ja, Traurigkeit, Wut, das gehört alles zum Leben dazu, aber ich kann selber entscheiden, wann ist es genug, wann will ich immer wieder das gute Gefühl einholen. Und und es ist vielleicht nur so ein Spruch zum Abschluss: Es ist nicht, was kommt, es ist, wie man es nimmt.
Oh. So will ich das jetzt einfach stehen lassen. Vielen Dank, Theresa, dass du dieses Thema mit mir jetzt so groß besprochen hast. Ich glaube, die Episode dauert jetzt schon fast 40 Minuten, aber es war so spannend, über dich und deine Bereiche irgendwie mehr zu lernen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung, Eva.
Und euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, alle 2 Wochen gibt es eine neue Bits & Bobs Brunch Club Folge. Bis dahin gerne dem Podcast folgen, gerne bewerten, gerne irgendwie auch Inputs, Anregungen, was auch immer an die angegebene Mailadresse in den Shownotes schreiben. Und die Infos zu Theresa findet ihr natürlich genauso dort. Bis bald!
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.